Sie sind beide Seiten live, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie einschalten bei uns. Heute geht es um die Frage, ist der Klimaschutz mit Blau-Schwarz oder Blau-Türkis abgesagt?
Und warum hat Neo-Chefin Beate Meindl-Reisinger den Verhandlungstisch als erste verlassen? Was sind ihre Gründe? Genau diese Fragen stellt Corinna Milborn gleich der Spitzenpolitikerin. Zuvor sprechen wir allerdings noch darüber.
Ja, wir starten mit Thema 1. Keine Förderungen mehr für Photovoltaik, keine Steuerbegünstigungen mehr für E-Autos, kein Klimabonus und Änderungen beim Klimaticket auch noch?
Ja, beim ersten Blick auf dieses geplante Sparpaket von Blau-Türkis scheint der Schutz des Klimas keinen Platz mehr zu haben.
Muss also der Klimaschutz der schwächelnden Wirtschaft untergeordnet werden? Oder werden diese Maßnahmen langfristig gesehen nicht nur dem Klima, sondern auch unserer Wirtschaft schaden?
Genau diese beiden Seiten haben heute unsere Puls24-Kolleginnen Carina Trauner, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Alina Nahler für uns beide recherchiert.
Hallo.
Und so viel ist klar, wir müssen sparen, da sind wir uns alle einig. Aber die Frage ist eben, muss man wirklich dort sparen beim Klimaschutz, wo eigentlich vermeintlich ja Geld hineingesteckt werden sollte, weil es eben ein sehr wichtiger Bereich ist?
Die eine Seite sagt ja. Das Budgetloch ist so massiv, dass man einfach jede Chance ergreifen muss, wo man Geld einsparen kann. Und wenn man sich die Maßnahmen anschaut im Klimaschutz, die da gesetzt worden sind und die Förderungen, dann ist das einfach ein Bereich, wo wirklich viel Geld drinsteckt, das man auch vielleicht wieder rausnehmen könnte. Bei den Förderungen zum Beispiel von den Heizungen, also wenn man umsteigt von einer Öl- und Gasheizung auf eine Heizung, die klimafreundlicher ist, dann sind da pro Haushalt circa oder bis zu 75% gefördert worden, bei ärmeren Haushalten sogar 100%. Das heißt, das sind die ganzen Investitionskosten übernommen worden vom Staat. Da ist natürlich enormes Kürzungspotenzial drinnen. Und genauso ist es auch beim Klimabonus. Wir erinnern uns, die CO2-Bepreisung ist eingeführt worden. Dann hat man gesagt, okay, das ist natürlich eine Mehrbelastung für die Österreicherinnen und Österreicher. Und deswegen bekommen alle einen Klimabonus quasi als Ausgleichszahlung. Der kostet uns circa 2,3 Milliarden, die die nächste Regierung jetzt einsparen will. Und da hat sogar die Bevölkerung heute gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man den einspart. Wir haben uns da heute umgehört und was die Menschen hier gesagt haben, das hören wir uns mal kurz an.
Also der Klimabonus, das war eher, also für mich ein, meiner Ansicht nach eher Gießkannensystem. Also ich glaube nicht, dass das sehr zielgerichtet war. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten, das besser zu machen oder zielgerichteter durchzuführen.
Die 100 Euro oder was wir mehr kriegen, die fällt nicht ins Gewicht. Ne?
Ich würde sagen, das gehört sozial gestaffelt auf jeden Fall.
Der Klimabonus ist das eine, aber es sind sehr viele andere Förderungen, die auf dem Prüfstand stehen. Alina, jetzt schlagen natürlich Klimaexpertinnen die Hände über dem Kopf zusammen, sowieso auch die Grüne Partei und können die Sparmaßnahmen überhaupt nicht nachvollziehen. Mit welchen Argumenten genau?
Also das eine ist mal, das wirklich dagegen spricht, das sind die CO2-Ziele der EU. Also es geht nicht nur um diesen CO2-Ausstoß, der den Klimawandel befeuert. Da sind sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig. Es geht auch darum, dass das langfristig viel mehr kosten würde. Österreich hat sich ja so wie alle anderen EU-Länder dazu verpflichtet, gewisse CO2-Ziele bis zum Jahr 2030 einzuhalten. Sollte Österreich das nicht schaffen, so könnten ziemlich hohe Strafzahlungen auf uns zukommen und das wäre nicht sehr gut für unser Budget. Und der zweite große Punkt ist, auch das betrifft wieder das Geld, wenn wir schon beim Budgetplan sind, dass das klimapolitische Nichtstun viel teurer ist als diese Maßnahmen, also wie zum Beispiel der Klimabonus, den du angesprochen hast, Carina. Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO hat das heute auch präsentiert und mehr CO2-Ausstoß bedeutet mehr Umweltkatastrophen, bedeutet langfristig auch mehr Investitionen in die Schäden, die daraus entstehen. Wir müssen nur an das Hochwasser 2024 im September zurückdenken. Die Schäden, die da entstanden sind, waren enorm und mussten am Ende auch zum Großteil vom Staat getragen werden. Also das Argument von der anderen Seite ist, man schießt sich mit diesen Maßnahmen jetzt ins eigene Bein. Und Kritik dazu äußert, wie du schon gesagt hast, vor allem die Grüne Partei, allen voran heute Sozialminister Johannes Rauch, der Folgendes gesagt hat.
Klimaschutz ist beiden Parteien offensichtlich völlig egal. Über 300.000 Menschen sind mit dem Klimaticket umweltfreundlich unterwegs. Förderungen zum Heizungstausch, zum Kauf von E-Autos stehen vor dem Aus. Zukunftsvergessen und verantwortungslos gegenüber künftigen Generationen.
Ja, das sehen in Österreich aber eben nicht alle so. Vor allem auch in der FPÖ gibt es noch viele Politikerinnen und Politiker, die sagen, der Klimawandel generell, der ist ja gar nicht so schlimm und was uns da alles erzählt wird, das ist alles komplett übertrieben. Ich habe mich da heute umgesehen auf der YouTube-Seite von der FPÖ und die haben vor einem Jahr dieses Video gepostet.
Die Klimapanik kennt derzeit keine Grenzen. Transporteur dieser Panik, die Medien, Klimahysteriker in der Politik, sogenannte Experten und Wetter-Apps. Wozu das Ganze? Sollen die Menschen auf eine härtere Gangart von Seiten der Politik vorbereitet werden, etwa wenn Klimaschutzziele nicht erreicht werden? Droht gar der Klima- oder Hitze-Lockdown?
Ja, man muss jetzt auch natürlich dazu sagen, das sehen nicht alle in der Partei so, aber allein, dass es schon mal auf der YouTube-Homepage ist, quasi sieht man, dass eben den Klimawandel nicht alle für menschengemacht und quasi für so dramatisch halten wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man muss jetzt aber auch sagen, es ist noch so, dass selbst ein Kanzler Kickl nicht einfach den Klimaschutz komplett abschaffen kann in Österreich. Es gibt auch EU-Vorgaben, zum Beispiel was die CO2-Steuer angeht, die ja derzeit noch gilt in Österreich. Falls das Türkis und Blau wirklich abschaffen würden, dann würde sie 2027 sowieso wiederkommen, weil es eine EU-Vorgabe ist.
Die andere Seite sagt, diese Vorhaben, die die FPÖ und die ÖVP teilweise haben, führen sich selbst ad absurdum. Und ein recht gutes Beispiel, wie ich finde, ist eben dieser Heizungstausch. Also die letzte Bundesregierung wollte, dass alte Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden, hat das sehr stark gefördert, wie du schon gesagt hast, mit teilweise 75%. Das ist aber auch wahnsinnig teuer, sich als privater Haushalt so etwas anzuschaffen. Also es kann ruhig schon mal 20.000 Euro kosten. Jetzt fällt ja die Förderung von Photovoltaik wahrscheinlich auch weg. Das heißt, wenn hier nicht mehr gefördert wird, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass die Menschen das weiterhin tun werden. Das trifft jetzt nicht nur den Klimaschutz, das trifft auch die Unternehmen in Österreich. Und da hat Martin Biedermeier, der diesen Tausch von Öl- und Gasheizungen in Einfamilienhäusern durchführt, Folgendes dazu gesagt.
Voriges Jahr war die Nachfrage sehr hoch. Also durch die Förderung ist das Thema Umstieg von fossil auf alternative Energien immens gewesen. Mit dem Förderungsende, das doch recht überraschend so schnell kam, gibt es jetzt doch sehr viele Absagen.
Man merkt also, es gibt schon Absagen jetzt aufgrund eben dieser Maßnahmen, die da vorgestellt bzw. etwas durchgedrungen sind hier an die Medien. Wir sind gespannt, wie es dann im Endeffekt tatsächlich aussehen wird, denn ein ganz genaues Programm haben wir ja noch nicht vorgestellt bekommen.
Warten wir natürlich ab. Hü und Hot sagt die Politik.
Ja, und wir sind bei Thema 2. Kommen wir zum Thema 2, das ist angesprochen, Thomas, denn das ist die erste große Wahl in diesem Jahr am kommenden Sonntag im Burgenland. Die steht oder dabei steht der Landeshauptmannsessel auf dem Spiel.
Ja, erstmal seit 60 Jahren könnte es wirklich einen Machtwechsel geben im Burgenland. Weg von der SPÖ hin zu einer womöglich blau geführten Koalition, außer natürlich, das Land bleibt rot.
Ja, doch wie viel Macht bedeutet eine weitere absolute im Burgenland und was ist die Kehrseite einer DOSCO-Alleinregierung?
Schauen wir uns mal genau im Detail an. Alina, zuerst einmal die positiven Folgen einer weiteren absoluten Mehrheit für die SPÖ und DOSCO-Ziel.
Ich habe mir heute die Sonntagsfrage angesehen, die letzte zumindest, die es gibt, stammt aus dem Dezember, aber dennoch, die können wir uns kurz ansehen. Da hat die SPÖ bzw. Hans-Peter Doskozil, kleingedruckt SPÖ, 47% laut Umfragen. Es gibt aber 3,5% Schwankungsbreite. Das heißt, die absolute ist immer noch realistisch. Was würde denn dafür sprechen, dass er einfach sehr beliebt ist bei den Menschen und den Burgenländern und Burgenländerinnen anscheinend das gibt, was sie wollen? Sonst würden sie ihn nicht wählen. Doskozil hat ja in den letzten Jahren einige Reformen eingeführt, die eigentlich einzigartig sind fürs Burgenland. Zum Beispiel hat er einen Mindestlohn eingeführt. Das waren zuerst 1.700 Euro. Mittlerweile sind das 2.300 Euro. Gibt es so auch nicht in anderen Bundesländern. Er hat ein Modell gebaut für das Burgenland, wo Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kennen, angestellt werden. Das waren immerhin 630 Personen seit 2019. Es setzt auf Wohnprojekte, also zum Beispiel, indem er unbebautes Bauland besteuert und damit die Eigentümer, Eigentümerinnen zwingt, dort zu bauen. Und hat noch andere Goodies für die Burgenländer und Burgenländerinnen. Also zum Beispiel gratis Kindergärten, kostenlose Nachhilfe, Pflegetage zu runden Geburtstagen auf Kosten des Landes. Und das alles kann er mit einer absoluten Mehrheit umsetzen, weil er sich mit niemandem streiten muss.
Jetzt gibt es aber auch die Kehrseite, ne? Beziehungsweise die Gegenseite. Und da sagt Carina, naja, wenn man eben eine absolute hat, dann hat man auch mehr Macht und das könnte sehr wohl auch zu Problemen führen. Welche denn?
Genau so ist es. Die Gegenseite sagt einfach, es fehlt Kontrolle. Wenn eine Partei jetzt alle Posten quasi besetzen kann, dann verführt das natürlich dazu, es muss jetzt nicht sein, dass man es wirklich ausnutzt, aber zu Freundalwirtschaft und Co. und auch zu ein bisschen interessanten Maßnahmen, nennen wir es mal so. Ich habe mir da auch eine rausgesucht, dass jeder Schüler und jede Schülerin in der Volksschule im Burgenland eine Blockflöte geschenkt bekommt. Da haben sich natürlich viele gefragt, brauche ich das überhaupt? Was, wenn mein Kind lieber Ukulele spielt als Blockflöte? Was macht man da damit? Natürlich, Gießkannenprinzip vom Feinsten, wenn einfach jeder eine Blockflöte bekommt, auch Familien, die sich ein anderes Instrument oder auch eine Blockflöte leisten könnten. Und selbst die Lehrerinnen und Lehrer haben sich da beschwert, denn die wurden da in der Schule ausgeteilt und die haben gesagt, das ist ein unfassbarer Lärmpegel, der da quasi mitgekommen ist mit diesen Blockflöten. Und die Opposition kritisiert eben aber nicht nur einzelne Maßnahmen, sondern sagt auch generell, die wirtschaftliche Ausrichtung von Hans-Peter Doskozil, die ist etwas schwierig. Sie sprechen da von Dosconomics. Sie meinen damit, dass das Land Burgenland sehr viele Unternehmen aufkauft, sehr viel von öffentlicher Hand hier auch quasi mitgemischt wird. Und man sagt, das ist alles sehr undurchsichtig. Man weiß nicht so ganz, was da überall passiert und man vermutet von der Seite der Opposition auch ein bisschen, dass da auch die Posten an die Günstlinge vergeben werden. Und es gibt noch ein interessantes Beispiel, wo die Opposition hier auch sehr kritisch ist. Das ist nämlich, dass 200.000 Sektflaschen gekauft wurden vom Land Burgenland, um eine Sektkellerei zu retten. Das Problem dabei, die Sektkellerei ist jetzt erst recht pleite gegangen. Das heißt, die Maßnahme hat einerseits nicht gewirkt und andererseits muss man sagen, das Land Burgenland weiß jetzt auch noch nicht gar nicht so, wie man jetzt weiter vorgeht mit diesen Sektflaschen. Unsere Infodirektorin Corinna Milborn war mit Hans-Peter Doskozil im Wahlkampf unterwegs und sie hat ihn auch angesprochen, wie es da jetzt weitergeht mit diesen Sektflaschen.
Wenn das Unternehmen schlecht geht und wenn Unternehmen und Arbeitsplätze gefährdet sind, muss ich als Land als öffentlich anschauen, wie kann ich unterstützen. Das haben wir eben auch bei den Sektflaschen gemacht. Aber dort sage ich sogar in dieser Absicherungsvariante, dass wir Eigentümer der Sektflaschen sind und eigentlich keinen Verlust verzeichnen.
Aber was machen Sie mit 200.000 Sektflaschen? Jetzt sind Sie Eigentümer, die laufen ja irgendwann einmal auch ab, oder?
Die laufen nicht ab derzeit, sondern die müssen noch reifen, die sind ja gar nicht fertig. Und wenn sie fertig sind, wird es, dann wird es eine Entscheidung geben, was mit den Unternehmen passiert.
Ja, das ganze Gespräch, meine Damen und Herren, das sehen Sie gleich am Ende unserer Sendung. Eine sehr interessante Fahrt, wie Sie schon mitbekommen haben. Und da ergibt sich natürlich auch die Frage, ob wir alle schon mal Blockflöte gehabt haben. Ich habe schon eine gehabt.
Ja, nein.
Gespielt auch?
Ich hatte eine sehr schlecht als recht gespielt.
Ja. Aber kein Burgenländer hier in der Runde, oder? Keine Burgenländerin.
Nein, tatsächlich nicht. Aber man sieht, einige von uns haben es eben tatsächlich doch ausprobiert. Und das war irgendwie so, ich weiß nicht, das hat jeder.
Ja gut, das war so üblich.
Aber gut.
Carina Trauner war bei uns für beiden Seiten und Alina Nahle, danke, dass ihr da wart für die zwei Seiten. Und meine Damen und Herren, morgen gibt es natürlich hier an dieser Stelle auch die Elefantenrunde zur Burgenland-Landtagswahl.
Ja, und jetzt werfen wir erneut noch mal ganz kurz einen Blick auf Beate Meindl-Reisinger, denn sie hat den Anfang vom Ende der Dreierkoalition zu verantworten. Neo-Chefin Beate Meindl-Reisinger ist da vor knapp zwei Wochen vom Verhandlungstisch einfach aufgestanden.
Und damit haben die Neos eine Kettenreaktion ausgelöst. Zwei Tage danach waren auch die beiden restlichen Parteien am Ende. Auch die ÖVP hat da die SPÖ am Tisch allein zurückgelassen, bekanntlich.
Aber was sagt Beate Meindl-Reisinger heute, kurz vor der Kanzlerschaft Herbert Kickls, über ihren damaligen Abbruch?
Ja, die Neos-Chefin ist jetzt im großen Interview mit Puls24-Infodirektorin Corinna Milborn.
Und ich begrüße jetzt die Chefin der Neos bei mir im Studio, Beate Meindl-Reisinger. Schönen guten Abend. Im ersten Interview, glaube ich, seit dem Platzen der Koalitionsverhandlungen. Wie haben Sie denn die Zeit verbracht jetzt, die Tage?
Gut, ich muss zugeben, ich war noch in der ZIP2.
Und
ich,
ja, natürlich.
Also,
ja.
Das habe ich schon gemacht. sehr intensiv natürlich. Sowohl in der Nachbearbeitung als auch dann aber tatsächlich auch ein paar Tage mal Pause. Weil ich glaube, man ist nicht besser, wenn man immer nur gehetzt ist.
Ich würde gerne mit Ihnen auch sprechen über diese Stunden und Tage vor dem Scheitern, aber beginnen wir mit dem, was jetzt Blau-Schwarz bzw. Blau-Türkis vorgelegt hat. Die haben ja nach wenigen Tagen einen Budgetpfad hingelegt. Daran sind sie 3 Monate lang gescheitert und daran ist es dann ja auch zerbrochen. Was haben Sie sich denn gedacht bei der Pressekonferenz Kickl, Stocker, hier sind unsere Zahlen, wir haben uns geeinigt?
Na gut, das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, es wäre ja im Grunde so leicht gewesen, das auch schon vor 2-3 Wochen zu machen, wenn. War aber nicht möglich, weil einfach keine Einigung herstellbar war mit den beiden Parteien. In dem Fall muss man aber auch sagen, ganz besonders mit der SPÖ, die ja offensichtlich gerne sehenden Auges in ein sogenanntes übermäßiges Defizitverfahren gehen wollte, etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Weil ich glaube, dass wir durchaus unsere Hausaufgaben machen müssen, konsolidieren müssen, sanieren müssen, dass wir den in Ordnung bringen, diesen Haushalt, aber vor allem auch ein vertrauenswürdiger Finanzplatz sein müssen in Österreich. Es bringt niemanden was in Österreich, wohlstandsmäßig, wenn wir hier das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort oder in den Finanzplatz auch irgendwie vernichten. Das Zweite, was ich mir schon gedacht habe, na gut, das ist jetzt einmal eine Zahl und eine Überschrift. Das ist leicht, das ist ein 7-Jahres-Pfad, der vorgelegt werden muss. Und das Thema ist ja auch bei uns gewesen, das bedeutet, dass man bereit sein muss, längerfristig zu denken, vielleicht sogar in 10 Jahren zu denken und zu planen und endlich auch strukturelle Reformen anzugehen. Und davon war ja bis dato keine Rede.
Glauben Sie, ist das genug, um die EU-Kommission zufriedenzustellen?
Schauen Sie, ich kenne nur das, was gestern gesagt wurde in dieser Pressekonferenz. Ich kenne natürlich die Zahlen. Mir ist auch klar, wie Sie auf diese Summen kommen. Aber das ist ja nur im ersten Jahr. Und noch einmal, wenn wir glaubhaft das wieder in Ordnung bringen wollen, und ich hoffe sehr, dass wir da alle gemeinsam diesen Willen haben, weil so können wir nicht weiter wursteln und Schulden machen und damit auch das der nächsten Generation Lasten aufbürden, die einfach nicht fair sind, dann muss man das in einem längeren Zeitraum denken. Ich habe auch verstanden, dass auch ÖVP und FPÖ jetzt 7 Jahre anpeilen, damit man nicht so schnell konsolidieren muss. Das bedeutet aber genauso, wie ich es ja auch damals vor 10 Tagen gesagt habe, dass man automatisch längerfristig denken muss. Und das geht auch nur, wenn ich bereit bin, wirklich jetzt auch strukturelle Reformen zu machen und einen einfach weiterwurschteln. Weil immer Förderungen zu kürzen ist eine Sache. Aber ich glaube, um auf diese Summen hinten rauszukommen, das sind dann, wir reden von 18 Milliarden pro Jahr, muss es strukturelle Reformen geben, wo man auch bereit ist, einmal in die eigenen Systeme hineinzuschneiden.
Jetzt haben Stocker und Kickl das in wenigen Tagen hingebracht, weil sie Überschriften hingeschrieben haben. Bei den Ministerien wird so und so viel gespart, bei den Förderungen wird so und so viel gespart, ohne ins Detail zu gehen. Während in ihren Verhandlungen haben hunderte Experten sehr, sehr im Detail verhandelt. War das falsch herum aufgesetzt? Hat man sich zuerst irgendwie auf die Überschriften einigen sollen und das dann der Regierungsarbeit überlassen, wo dann eben jeder seine Klientel dann überzeugt, wenn es soweit ist?
Ja, also wenn ich mich rückblickend, also mit der Frage habe ich mich sehr beschäftigt, weil ich natürlich mir die Frage stelle, wo haben wir Fehler gemacht? Und ich kann mich gut erinnern, dass wir am Beginn der Verhandlungen, das waren ja, wir sind ja nicht 100 Tage gesessen, es war ja sehr lange, dass auch ÖVP und SPÖ offensichtlich einmal, so dachte ich, ihre gesamte gemeinsame Geschichte aufgearbeitet haben und dann gesagt haben, okay, wir wollen da einen dritten Partner dazu haben. Und ganz zu Beginn, wie wir in diesen Sondierungsgesprächen gesessen bin, habe ich gesagt, was ist unser Ziel? Was wollen wir zu dritt erreichen, wo wir zu dritt mehr bieten als nur die Summe der einzelnen Teilen oder halt eine Mehrheit? Das ist ja für mich auch relevant, denn ÖVP und SPÖ zusammen haben ja eine Mehrheit. Das ist auch für den Ausstieg nicht ganz unrelevant. Die haben eine Mehrheit, das ist pure Mathematik. Das heißt, wenn man NEOS dazu nimmt als Reformkraft, weiß man, oder habe ich angenommen, vielleicht war das naiv, ich habe Ihnen ja zugehört, wie sowohl Andreas Babler als auch Karl Nehammer gesagt haben, kein weiter wie bisher, dass sie im Bewusstsein uns dazu genommen haben, weil es diese Reformen jetzt braucht und da unsere Reformkraft und das Neue auch gewünscht ist. Und dann sind wir aber gesessen und gesagt, was ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Was stellen wir außer Streit? Das war nicht möglich, wirklich nicht möglich, das zu bekommen. Dann habe ich mir gedacht, na gut, die beiden haben natürlich Erfahrung, wie man solche Prozesse macht. Lassen wir uns ein Stück weit drauf ein. Und dann kamen diese 300 Verhandler in diversen Untergruppen. Aber schon nach wenigen Tagen habe ich gesehen, das funktioniert so nicht. Da prallen einfach Standpunkte aufeinander, teilweise mit Verletzungen, ohne Zielvorgaben. Also habe ich wieder einen Versuch unternommen und ich habe angeregt, dass es diesen Wirtschaftsforschergipfel im Bundeskanzleramt gibt. Auch erzwungen, dass wir uns dann zu dritt zusammensetzen und nochmal sagen, also wir sind in einer Rezession. Wir gehen jetzt vielleicht das dritte Jahr in eine Rezession, eine wirtschaftlich wirklich schwierige Situation. Was müssen wir gemeinsam erreichen? Was sind die Top-Prioritäten? Wiederum war es nicht möglich. Und wenn Sie sich erinnern, einen dritten Interventionsversuch habe ich auch nochmal gestartet vor Weihnachten und habe das so eine Art, ich habe das Game Changer Paket genannt, wo ich auch gesagt habe, Schatz, das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, das müssen wir gemeinsam lösen, sanieren, reformieren, auch um dann zu investieren. Wir brauchen auch die Länder dazu. Und ja, das halte ich tatsächlich für einen Fehler, wie dieser Prozess aufgesetzt war, weil man bis zum Schluss eigentlich dieses gemeinsame Zielbild nicht hatte. Und daher bis zum Schluss diese schweren Brocken einfach auch übrig geblieben sind. Und das, glaube ich, ist jetzt besser aufgesetzt, ja.
Sie haben immer gesagt, Sie wollen einen Kanzler Kickl verhindern. Das war ein Ziel auch von Ihnen, so wie von den anderen beiden. War Ihnen klar, dass ein Kanzler Kickl rauskommt in dem Moment, in dem Sie die Verhandlungen verlassen?
Naja, also zwei Sachen. Erstens einmal bin ich immer der Meinung gewesen und habe das mehrfach klar gesagt, dass allein zu sagen, wir wollen Kickl verhindern oder die FPÖ in der Regierung verhindern, das ist noch kein Programm.
Aber trotzdem war es Ihr Ziel?
Ja, nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass die FPÖ stark gemacht worden ist in den letzten Jahren durch diese Versteinerung, dieses Dahinwursteln, durch diese Nicht-Zukunftsfähigkeit von Politik, wo übrigens die Grünen mitverantwortlich sind, die sehr ideologiegetrieben Klimapolitik gemacht haben und wahnsinnig viele Schulden angehäuft haben. Ich glaube, das verhindert Kickl nicht, das verzögert ihn vielleicht, aber da wäre er nur noch stärker gewesen. Also ich glaube, dass man ein Gegenprogramm auf den Tisch legen muss. Das war immer mein Antrieb, ein mutiges, zukunftsgewandtes Gegenprogramm zu einer Festung Österreich oder was auch immer. Das Zweite ist, nun, ich habe es vorher gesagt, weil das oft so gesagt wird, auch, naja, ich habe diese Koalitionen gesprengt oder diese Regierungsvariante gesprengt. Das habe ich nicht. Das ist reine Mathematik. ÖVP und SPÖ haben eine Mehrheit auch ohne uns.
Aber Sie haben sie ja dazu geholt, also war auch klar, wenn Sie nicht mehr da sind, dass Sie mit dieser dünnen Mehrheit, dass das Nehammer so schwächt, dass es nicht mehr geht. Also zumindest Sepp Schellhorn hat gesagt, ihm war es schon klar, Ihrem Parteikollegen hat in der Presse gesagt. Was man natürlich, Ihnen nicht klar?
Es war eine Möglichkeit, aber ich sage Ihnen ganz offen, ich habe auch angeboten, das zu stützen. Und ich habe an diesem Donnerstag, dieser letzte Verhandlungsmarathon, wo ja auch wieder nichts weitergegangen ist, eher nur Rückschritte und irgendwie jahrzehntelange Aufarbeitung von Verletzungen der Großen Koalition gespürt. Das Neue ist nicht erwünscht, okay. Das Einzige, was jetzt noch funktionieren kann, ist, wenn das Alte zurückkommt. Und das Alte ist in dem Fall die Sozialpartnerschaft. Etwas, was... Wenn wir feiern heuer 70 Jahre Zweite Republik. 70 Jahre lang war die Existenzberechtigung von ÖVP und SPÖ und dahinterliegender Sozialpartnerschaft. Wir raufen uns zusammen und schaffen einen Konsens gemeinsam für unser Land. Und ich habe gesehen an diesem Donnerstag, da ist keine Einigung mehr möglich zwischen ÖVP und SPÖ. Die Fronten sind total verhärtet. Es ist kein Entgegenkommen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir uns jetzt rausnehmen, dann werden die Sozialpartner übernehmen. Da frage ich aber auch, was wäre da unsere Rolle drin gewesen als dritter Sozialpartner? Und was
mich
ich überraschend gefunden habe...
letzten Stunden, wir müssen eine kurze Pause machen.
Ich möchte den letzten Satz sagen. Was ich schon überraschend gefunden habe, das gebe ich ehrlich zu, ist etwas, was 70 Jahre lang gehalten hat, hat sich herausgestellt, dass das innerhalb von 24 Stunden herausgestellt, dass das komplett mausetot ist. Das funktioniert nicht mehr.
Mich interessieren diese letzten Stunden sehr, weil Sie sind ja sehr abrupt weggegangen von diesen, zur Überraschung Ihrer Partner, auch von den Verhandlungen. Mich interessiert auch, was Sie jetzt zur neuen Regierung mit Kanzler Kickl so zustande kommt. Sagen wir, machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei mir im Studio. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Sie haben gerade gesagt, dass Sie dachten, dass die Sozialpartnerschaft übernimmt, als Sie die Koalitionsverhandlungen verlassen haben. Trotzdem war es ja recht abrupt. Also wenn man 3 Monate verhandelt oder 2,5, würde man sich ja so von den 3 erwachsenen Menschen da erwarten, dass die sich noch einmal zusammensetzen oder dass man vielleicht noch mal zum Bundespräsidenten geht und sagt, es geht nicht weiter, so und so schaut's aus. Oder dass Sie sagen, ich bring's nicht durch bei meinen Leuten oder ich sehe keinen Sinn mehr. Aber Sie sind wirklich so über Nacht verschwunden, wenn man den anderen glaubt. Sie haben verhandelt bis 10 am Abend und am nächsten Tag in der Früh haben Sie eine Pressekonferenz gegeben. Warum haben Sie diesen Weg gewählt?
Also zum einen halte ich sehr viel davon, gerade in solchen Verhandlungen und noch einmal, es waren keine 100 Tage. Das ist so ein bisschen ein Mythos, der jetzt da auf beschworen wird, also jedenfalls nicht mit uns da drinnen. Habe aber schon gesehen, dass die Zeit jetzt auch drängt. Aber ich halte es so, dass man solche Verhandlungen im Vertrauen führt und das, was ich zu sagen habe, auch Klartext zu reden, dass das so nicht geht, dass das zukunftsvergessen ist, dass das nicht langfristig gedacht ist, dass es nur selbstreferenziell ist. Das habe ich oft genug getan. Glauben Sie mir. Ich war auch beim Bundespräsidenten und habe meine Kritik nicht nur an den Prozess dort geäußert. Insofern überrascht mich die Überraschung. Ich kann es mir nur so erklären, dass man bisweilen uns hätte besser zuhören müssen. Weil wir haben klar gesagt, dass das so nicht funktioniert. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, es war erkennbar und spürbar, dass da kein Wille und keine Kraft mehr da war zu irgendeiner Einigung. Sehen Sie, sowas muss man ja auch wollen. Wir sind in schwierigen Zeiten. Und in diesen schwierigen Zeiten muss man den Willen haben, gemeinsam rauszukommen. Auch wenn man die Bevölkerung mitnehmen will. Du sagst, ja, das ist jetzt hart, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch. Aber wir müssen das tun, um den Wohlstand zu erhalten und unser Land wieder zurück auf die Spur bringen. Und ich glaube, das sind diese Momente, wo man diesen unbändigen Willen und diese Lust am Gestalten und auch die Energie spüren muss. Und die war einfach nicht mehr da. Und der zweite Punkt ist schon, ich habe schon in der Woche ein paar Mal auch sehr ernsthafte Plädoyers für längerfristige Reformen, zum Beispiel eine Pensionsreform, gehalten, weil ich glaube, da sind wir schuldig, den nächsten Generationen nicht immer nur in einer Legislaturperiode zu denken, bis zur nächsten Wahl zu denken, sondern wirklich für die Zukunft zu bauen, und habe für diese Reformvorschläge mehr als nur einmal ein ganz klares Nein gehört. Ich habe auch gesagt, dass das nicht reicht.
Aber wenn man sich jetzt anhört, es ist ja viel gesprochen worden die letzten Tage darüber, woran es gescheitert ist, dann bleibt übrig eine Bankenabgabe, die die SPÖ wollte, weil sie diese breiten Schultern wollte, ein Streit über das faktische Pensionsantrittsalter, wo es um ein Jahr auf oder ab geht. Das wirkt wie Kleinigkeiten gegenüber dem, wovor Sie alle drei ja gewarnt haben, nämlich Kanzler Kickl und die Auswirkungen auf die EU.
Darf ich vielleicht noch einmal das korrigieren? Schauen Sie, das mag vielleicht Ihre Sichtweise sein. Mhm. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, gegen Kickl zu sein. Wenn man etwas Besseres anbieten möchte und Populisten verhindert, dann muss man ein gutes Programm auf den Tisch legen.
Ja, das habe ich schon gehört, dass Sie das gesagt haben.
Und nicht ein Klein-Klein. Ich halte das schon für sehr zentral.
Aber es klingt wie Klein-Klein. Kein
Wenn's, nein, das halte ich, also ich glaube,
also ist, da ist war viel die geschrieben worden, so viel wichtig, gedeutet oder das 63 worden. Oder 64 Jahre faktisches Pensionsantrittsalter?
Naja, gut, also... Ich verstehe, dass die SPÖ eine Geschichte erzählen wollte von breiten Schultern. Was ich nicht verstehe, ist, dass eine Sozialdemokratie eigentlich, oder sagen wir mal, so viele Wähler auch der Sozialdemokratie in der Mitte verlassen wurden, weil hier nicht die Verantwortung für einen Standort übernommen wird in einer so wirtschaftlich schwierigen Situation. Das mag alles sozialpartnerschaftlich erklärte Folklore sein oder eine Art Klassenkampf, ein bisschen Retrosozialismus. Bei uns, bei NEOS, sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im gleichen Boot. Und wir haben die Verantwortung, gemeinsam nach vorne zu gehen. Breite Schultern, ja, aber ich muss auch wissen, sozusagen, wo es ganz klare rote Linien von Seiten der ÖVP gegeben hat. Und deshalb habe ich diesen Zugang zu den Verhandlungen absolut nicht verstanden. Gleichzeitig habe ich aber mehrfach versucht, auch Kompromissvorschläge zu machen, und habe gesehen, dass ein Teil der ÖVP schon ganz klar gesagt, die haben sich schon geistig verabschiedet. Ich glaube, es bringt auch nichts, das in einem Klein-Klein zu sagen, das ist es, die Banken, oder glauben Sie wirklich, dass Herr Nehammer seine gesamte politische Existenz an einer Bankenabgabe aufgehängt hätte?
Das ist meine Frage.
Aber was ich Ihnen schon sage ist, es gibt ein paar Versteinerungen, strukturelle Dinge in Österreich, die müssen angegangen werden. Und jetzt kann man weiter den Kopf in den Sand stecken, oder man hätte auch können, das billiger haben, man sagt, man geht halt in die Regierung, hat ein Regierungsamt, reist mit Chauffeur durch die Weltgeschichte und hat das am Grabstein stehen, hätte man ja können. Aber wir sind gegründet, wir haben uns gegründet gegen diese Versteinerung, gegen diese Verkrustungen. Und es sind ein paar wesentliche Dinge sind in Österreich da, die müssen angegangen werden. Und dazu zählt unter anderem auch eine Pensionsreform. Dazu zählt aber auch das Thema Föderalismus, weil es sehr teuer ist, was wir da aufführen. Dass die Länder permanent wie der Schwanz mit dem Hund wedeln. Dazu zählt eine Reform der Finanzierung des Gesundheitssystems, weil die Menschen die Leistungen nicht mehr bekommen, die sie verdienen.
Das sind sehr, sehr große Themen für eine 10%-Partei in solchen Verhandlungen, oder?
Gut, ich glaube, aber man wird sich irgendwann einmal entscheiden müssen. Entweder wir sind so zu klein und dürfen nicht der Hybris verfallen, dass wir Dinge fordern, von denen, glaube ich, der Großteil der Österreicher, jeder weiß, dass das gemacht gehört. Oder wir sind so mächtig, dass an uns das Ach und Weh dieser Koalition hängt und damit das Ach und Weh der Republik. irgendeine Deutung wird man sich entscheiden müssen. Aber ich sage Ihnen auch, was ich jetzt mache, ich bin aufgestanden, um weiterzugehen. Wenn diese Reformen nicht top-down möglich sind, dann müssen sie von unten herkommen. Und deshalb möchte ich jetzt die nächsten Monate und Jahre nichts anderes tun, als um diese Reformen zu werben und eine Koalition mit der Bevölkerung, gerade auch mit der Mitte machen, die verlassen wurde von einer ÖVP, die jetzt eine Unterwerfung gegenüber der FPÖ macht und einer SPÖ, die irgendwie unter Babler nach links gerückt ist. Eine Mitte, die sagt, wir brauchen aber eine Zukunft in unserem Land, eine alternative Zukunft, als die, die Kickl uns bietet. Und diese Koalition mit den Menschen für Reformen möchte ich werben, weil ja, ein Learning ist auch, wir sind zu klein. Die gute Zukunft und diese Reformen gibt's nur, wenn wir mehr Druck haben, wenn wir mehr Gewicht in die Waagschale hineinwerfen können.
Wie gefällt Ihnen Ihr Spitzname Beate Lindner? Oder dazu sagen Sie, haben gelindnert, weil Lindner hat ja schon 2017 auch Koalitionsverhandlungen gesprengt, haben nicht alle noch im Kopf von der Jamaika-Koalition und jetzt auch die Ampel.
Schauen Sie, das ist immer dieser Vergleich mit Deutschland und mit der Ampel, das finde ich, ja, also es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt ganz viele Unterschiede und glauben Sie, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich definitiv nicht so gepolt bin, dass ich irgendwo ins Ausland schaue oder nach irgendwelchen Playbooks suche. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe oder wir uns die. Es klingt dann immer so, wie es ist eine Teamentscheidung gewesen. Es war nicht möglich und es hätte auch nicht Kickl verhindert, das hätte es maximal verzögert, weil das war nicht irgendwie mit Energie geladen, so dass das in irgendeiner Form halten kann. Das wäre nicht gegangen. Und noch einmal, ja, eine Option wäre gewesen, es sind ja andere Optionen auch am Tisch, und glauben Sie, ich habe verschiedene, ich muss jetzt nicht alles ausbreiten, aber verschiedene andere Alternativen ja auch angesprochen. Oder auch
Minderheitenregierung oder die beiden,
ich glaub, Duldung. Man muss ja. Eben, zum Beispiel auch die Duldung, man muss ja auch nicht alles ausbreiten, da bitte ich Sie auch um Verständnis, aber wenn man gewollt hätte, wenn sozusagen das oberste Ziel dieser Republik von aller Parteien gewesen wäre, Kickl zu verhindern, naja, dann bitte hätten sich ja ÖVP und SPÖ am Freitag auch noch zusammenreißen können. Unterstützt hätten wir es ja.
Haben Sie diese 180-Grad-Wende in der ÖVP, besonders jetzt in der Person Stocker, aber der Partei auch erwartet? Oder hat Sie das überrascht?
Naja, also ich glaube, ich sehe es eher aus Wählersicht. Ja. Also ich glaube, die ÖVP hat halt unter anderem einen Wahlkampf darauf aufgebaut, zu sagen, wir müssen dieses Land führen, weil Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Und ich habe die Pressekonferenz von Herbert Kickl letzte Woche sehr aufmerksam verfolgt, abgesehen davon, dass ich noch immer nicht den Staatsmann sehe, sondern eher einen sehr angriffslustigen, der eigentlich alle anderen wieder runtermacht, hat er nichts anderes als die komplette Unterwerfung der ÖVP gefordert. Und insofern verstehe ich schon, dass man sich da betrogen fühlt. Und noch einmal, das ist auch das Angebot, das ich machen möchte an alle Menschen, die in der Mitte stehen. Ich glaube, diese alte großkoalitionäre Zwist und Zank und Stillstand muss ein Ende haben. Wir müssen das überwinden. Das geht nur aus der Mitte heraus mit einem zukunftsfähigen, ja mutigen, aber wirklichen Reformprogramm, das aber aus der Mitte kommt und ja auch mit einer klaren proeuropäischen Haltung.
Mhm. Die ÖVP fordert ja jetzt einige Dinge, Selbstverständlichkeiten eigentlich ein, also keine Einflussnahme aus Russland, eine konstruktive Rolle in der Europäischen Union, die Achtung von Demokratie, Meinungsfreiheit, Medien, eindeutig gegen Antisemitismus sich zu positionieren. Sind das Dinge, die Kickl locker versprechen und einhalten kann?
Ich halte es für wichtige Dinge. Ich glaube, dass die Institutionen der Demokratie, und dazu zählen die Medien, dazu zählt die Justiz, Autoritarismus sicher sein müssen.
Gut, also aber niemand, müssen, auch in der FPÖ, wird sagen, ja, da sind wir dagegen.
Ja, schon, aber wir haben ja auch in der Vergangenheit gehört, was sozusagen auf deren Seite das Playbook ist, in Richtung Ungarn zu gehen, in Richtung Polen zu gehen. Und sehen Sie, das waren ja Punkte, die wir auch angesprochen haben. Das sind dann die Punkte, die vielleicht sogar mit der SPÖ leichter, wobei auch nicht immer, Stichwort ORF-Reform, das parteifreier aufzustellen, aber halt, da war mit der ÖVP keine Bewegung drinnen. Diese Dinge, dass man sagt, man muss eigentlich darauf schauen, dass man diesen Parteieneinfluss zurückdrängt, weil was nutzt es, wenn Medien unter parteipolitischem Einfluss stehen? Das ist ja ein ja, freut sich ja jeder, der sagt so, und jetzt missbrauche ich meine Macht ganz massiv, um mich daran, dass sozusagen meine Macht zu sichern für alle Zeiten. Ich halte das für sehr wichtig. Ich halte das für essentiell, dass man einen Schutzschirm um die Justiz baut, einen Schutzschirm um die Medien baut und unabhängig davon, wer dort an der Macht ist, schaut, dass es kritische Medien sind, dass es eine unabhängige Justiz ist. Und all das, für all das gibt es Pläne, für all das gibt es Möglichkeiten. Es ist gar keine Rocket Science, das kann man machen mit einer besseren Medienförderung, mit einer Beschneidung der Parteienförderung, mit einer wirklichen Unabhängigkeit der Justiz, aber man muss es tun.
Zum Abschluss noch eine Zahl von Ihnen. Zu wie viel Prozent, glauben Sie, hat diese Koalitionsverhandlung, die jetzt im Gange ist, Erfolg? Also wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Kanzlers Kickl ein?
Ich habe diese Zahlenspiele auch zu Zeiten dieser Verhandlungen auch nicht gemocht, diese Frage. Mhm. Und es war, vielleicht darf ich das noch einmal ganz persönlich sagen, es war für mich auch sehr unangenehm, diese Frage gestellt zu bekommen. Es war für mich, ich habe es auch gesagt, unangenehm, Pressekonferenzen zu dritt zu geben, wo man eigentlich nichts zu sagen hat. Und also irgendwie sagt man, es ist so viel Fortschritt möglich. Ich habe auch noch gehört am Freitag, nachdem ich da ausgetreten bin aus den Verhandlungen, es war knapp vor einer Einigung. Das war ja extrem unangenehm. Ich glaube schon, dass Österreich eine handlungsfähige Regierung braucht. Ich glaube, dass alle Anstrengungen darauf verwendet werden müssen, dass wir wieder Wohlstand schaffen, das Wirtschaftswachstum schaffen, damit auch Arbeitsplätze sichern, Einkommen sichern, Aufstiegsmöglichkeiten sichern und ja, dass wir auch eine aktive, proeuropäische Haltung an den Tag legen und unsere Demokratie schützen. Das ist mein Zugang und dafür werde ich jetzt weiterhin hart und mit Energie arbeiten und gerne mit der Bevölkerung.
Dann danke ich Ihnen für den Besuch im Studio und gebe zurück zu Beide Seiten Live.
Und das Interview gibt es immer nachzusehen auf Join und auf puls24.at.
Und wir kommen zum aktuellen Wahljahr, wo am Sonntag der Landeshauptmannssessel dieses Mannes hier hinter uns auf dem Spiel steht.
Und wieder ist Infochefin Corinna Milborn im Einsatz. Sie begleitet nämlich den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil im Wahlkampf und spult ein paar Kilometer ab.
Ja, jetzt zu sehen bei uns auf puls24. Ihnen einen schönen Abend.